Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.
Hack Institute Podcast. Das Feierabendgespräch rund um digitale Innovation.
Ja, herzlich willkommen zum Hack Institute Podcast. Heute mit unserem Gast Roland Gude und wir sprechen über Ethik auf dem Computer oder so. Und wir wollen uns heute mit verschiedenen Themen beschäftigen, wie Mensch, Moral und künstliche Intelligenz. Roland Gude ist Softwareentwickler und beschäftigt sich, wie wir eben festgestellt haben, seit fast 20 Jahren mit KIs. Moin Roland, schön, dass du da bist.
Hallo Jan, danke, dass ich da sein darf.
Roland, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich glaube, unsere erste Begegnung war auf der Interactive Cologne 2012 oder 2013, wenn ich mich nicht irre. Da hast du beim Dating Game mitgemacht und du hast als CTO gepitcht.
Das stimmt, ja.
Ist daraus richtig. Eigentlich was geworden?
Nee, da ist nichts draus geworden.
Da ist nichts draus geworden, schade. Ja, aber war lustig damals.
Es war lustig, es hat Spaß gemacht, ja.
So, erzähl mal, was du jetzt machst.
Was ich jetzt mache? Aktuell arbeite ich an meiner Promotion beim Fraunhofer-Institut in St. Augustin, beim IAIS. Das mache ich halbtags sozusagen und die andere Hälfte der Zeit bin ich freiberuflich selbstständig als Softwareentwickler.
Okay. Wie ich eben schon erwähnt habe, oder beziehungsweise hast du mir im Vorhinein schon erzählt, wir haben ja festgestellt, so 1999, 2000 hast du deine erste KI oder dein erstes neuronales Netz programmiert. Das ist ja schon eine Zeit her. Also wenn wir jetzt über das Thema KI nachdenken, ist das ja, sage ich mal, seit 2, 3 Jahren vielleicht jetzt mal ein Thema. So 18 Jahre ist ja schon eine Zeit her. Was war das damals und warum bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
Ja, warum bin ich da drauf gekommen? Ich hatte damals einen ziemlich engagierten Informatiklehrer in der Schule im Informatikkurs und wir hatten einen sehr kleinen Informatikkurs, es waren glaube ich nur 6 oder 7 Schüler in diesem Kurs und alle waren eben auch einigermaßen engagiert und der hat dann gesagt, okay, wenn hier so eine kleine Klasse ist und die Leute Bock drauf haben, dann machen wir mal richtig abgefahrenes Zeug. Und der hat dann tatsächlich nach relativ kurzer Zeit, ungefähr ein halbes Jahr oder sowas, lief dann dieser Kurs und dann kam er an mit den ersten Dingen, die man eigentlich so klassisch zur KI zählt. Also sowas wie Prolog haben wir da gemacht, Entscheidungsexpertensysteme und später eben auch neuronale Netze. Das war eine sehr steile, steile Lernkurve, als wir da angefangen haben. Da wusste niemand, was eine Programmiersprache ist. 2 Monate später waren Binärbäume drauf und dann eben die Expertensysteme. Ja, und das war schon ein ganz ordentliches Tempo, was der vorgelegt hat. Und diese neuronalen Netze und diese Expertensysteme, diese ganzen Reasoning-Systeme, die haben mich sehr fasziniert. Und so bin ich irgendwie bei diesem Thema geblieben.
Und kannst du sagen, was dich damals so fasziniert hat?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also das ist ja auch schon relativ lange her und irgendwie ist mir das auch erst vor kurzem bewusst geworden, dass das eigentlich schon so lange zurückgeht, dass ich mich mit diesen Themen auseinandersetze. Was genau da der auslösende Funke war, das weiß ich nicht mehr.
Okay. Wir wollen ja heute über das Thema Moral und Ethik mit Computern oder so sprechen. Ich habe ja schon den einen oder anderen Vortrag von dir dazu gehört. Seit wann und warum denkst du über das Thema Moral und Ethik im Zusammenhang mit Computern nach? Mhm.
Ja, das hat eigentlich so ein bisschen, das ist auch schon länger her, dass ich mich damit auseinandersetze. Hat ein bisschen persönliche Gründe. Ich habe mal an einem System gearbeitet, da ging es darum, Strömungslösungscodes, also wie bestimmte alte Forschungssysteme miteinander arbeiten, zu verschalten. Das fand ich sehr spannend, aber irgendwann habe ich dann rausgekriegt, zu welchem Zweck die verschaltet werden sollten, nämlich eben zu militärischen Zwecken. Da sollten Dinge mitgebaut werden, die ich nicht so cool fand. Und das hat es dann so ein bisschen losgetreten. Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet, irgendwie eine Technologie umzusetzen, also an einem System zu arbeiten, da spannende Fragestellungen zu lösen. Ja, dass da am Ende eben auch irgendwas mit gemacht wird und dass man das oft nicht unter Kontrolle hat oder eben in dem Moment gar nicht sieht, gar nicht weiß, was da passiert und welche Möglichkeiten sich da eröffnen und wer das tatsächlich irgendwo für verwenden will. Und dadurch habe ich mich dann diesem Thema immer verstärkt dazugewendet und festgestellt, dass das eine Relevanz hat. Das war lange Zeit ein bisschen schwierig, weil es, ich sage das jetzt mal einfach so ein bisschen provokativ, in der Tech-Szene ist das lange Zeit nicht so gern gesehen worden, irgendwie in Frage zu stellen, was man macht. Hauptsache ist, man macht irgendwas. Und es gab, oder ich hatte zumindest den Eindruck, dass es relativ wenig Resonanz dafür gab, was am Ende mit den Dingen passiert, die man da baut oder entwickelt. Und dann war ich auf einer Konferenz, auf der Recommender Systems ACM-Konferenz in Wien. Und habe dort einen Professor aus Texas kennengelernt, dem habe ich das erzählt, dass ich irgendwie ziemlich frustriert bin von dieser Thematik, dass das so wenig Resonanz findet, so wenig Leute interessiert. Und dieser Professor war tatsächlich ja, sehr vernetzt in dem Bereich und kannte wahnsinnig viele Leute, die sich damit auseinandersetzen, und hat mich sozusagen an die Hand genommen, mir Literatur dazu geschickt und gesagt, lies mal was von dem oder der oder hier und da, schau dich da mal um. Und dann habe ich so erkannt, dass, ja, dass das eben doch ein Thema ist, wo es eine große Community gibt, wo es viele Leute gibt, die sich doch Gedanken darüber machen, aus vielen verschiedenen Ecken und Enden kommen und wie facettenreich das Ganze ist. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, damit muss ich mich wirklich intensiv beschäftigen und mich entschieden, zu dem Thema zu promovieren.
Und zu dem Thema promovierst du jetzt auch. Also du hast ja eben erwähnt, dass du eine Promotion jetzt gerade noch machst und die beschäftigt sich konkret mit?
Die beschäftigt sich konkret mit einem Thema, ja, es heißt Digitalisierung erstmal. Das ist alles immer so vage. Das ist schwierig zu verraten, ist schwierig zu erklären, worum es genau geht. Eigentlich so ein wesentlicher Teil ist, was Daten eigentlich bedeuten und da eine Semantik reinzubringen, zu verstehen, was Daten überhaupt ausdrücken. Das ist so eine bisschen schwierig zusammenzubringen, jetzt gerade mit diesen ethischen Konzepten, aber es zeigt sich ein bisschen so, dass man, um nachzuvollziehen, was ein Algorithmus tut, der eben aus Daten gefüttert ist, wie das eben bei den maschinellen Lernverfahren der Fall ist, dass man dazu erstmal wissen muss, was in den Daten eigentlich drinsteckt, wie die erhoben worden sind. Das ist für Ingenieure relativ neu, für Sozialwissenschaftler ist das ein alter Hut. Die wissen das schon immer, dass man da irgendwie, ja, dass man Beweise in den Sozialwissenschaften irgendwie anders führt als in der Mathematik, sondern, ja, da ein bisschen genauer hingucken muss. Und ja, das sind so Themen, mit denen sich das grob auseinandersetzt.
Mhm. Wenn wir nochmal über die Moral und die Ethik in Zusammenhang mit Computern nachdenken. Eben hast du ja gesagt, dass ja eigentlich so in der Tech-Szene die Programmierer ja eigentlich sich ja nicht primär mit dem Thema beschäftigen, wenn sie Software bauen. Findest du das gerade jetzt eine spannende oder eine wichtige Zeit ist, wirklich darüber mal nachzudenken oder das mal sozusagen auch in die Welt zu tragen, dass sich Entwickler mehr mit dem Thema auseinandersetzen, statt nur stupide Software runter zu programmieren?
Also ich finde gar nicht, dass Entwickler immer nur stupide Software runterprogrammieren. Das ist einfach ein Themenbereich, der vielleicht nicht so präsent war, nicht so auf dem Schirm war. Das Problem ist aber, dass es ein Themenbereich ist, der, wenn er nicht auf dem Schirm ist, wirklich, wirklich Konsequenzen hat. Und die Dinge, die man baut als Softwareentwickler, als Ingenieur, die ja schon irgendwie einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, je nachdem, wie erfolgreich das Produkt ist, was man da hat, oder wie tief das eben in die Gesellschaft eindringt. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich so aus Apps ergeben, aus sowas wie Facebook, dem Smartphone, das sind alles Dinge, die man ja beobachten kann. Da gibt es einen Impact. Und da muss man halt gucken, welchen Impact man haben möchte und welchen nicht. Und das ist einfach ein Thema, das war lange Zeit, glaube ich, nicht so wahnsinnig präsent. Gar nicht aus Boshaftigkeit oder sonst irgendwas oder aus Faulheit, sondern einfach, weil es niemandem so richtig aufgefallen ist. Informatik und so ist ja auch alles noch relativ neu. Und vielleicht ist man bisher auch eigentlich immer davon ausgegangen, so von so einer, sage ich jetzt mal, Technologie-Utopie, dass mit Technologie alles lösbar ist. Ne? Dann gibt es die Leute, die haben gesagt, okay, Wahlcomputer sind doch total toll, dann sind Wahlen plötzlich viel einfacher abhaltbar. Und dann schaut man mal genauer hin und stellt fest, okay, Wahlcomputer sind vielleicht doch keine so gute Idee, weil Wahlen manipulierbar sind und man muss total viel Energie reinstecken, um zu gucken, was man da so machen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass nie darüber nachgedacht wurde. Ich habe es einfach nur nicht so wahnsinnig intensiv erlebt. Vielleicht, weil ich auch auf der falschen Seite gestanden habe oder die falsche Perspektive darauf hatte. Desto genauer man hinguckt, desto mehr sieht man aber, denke ich, wie viele Leute sich tatsächlich mit bestimmten Teilfragen auseinandersetzen und wie intensiv das diskutiert wird und auch wie groß die Nachfrage eigentlich ist danach, sich intensiv mit den Technologien und den Konsequenzen davon auseinanderzusetzen.
Und das mit dem Stupide, das meinte ich natürlich nicht so fürs Protokoll. Aber man setzt sich ja tatsächlich im Alltag, klar, denkt man an die Moral und Ethik als Informatiker. Das wird ja auch im Studium auch so ein bisschen beigebracht oder zumindest mal werden Facetten dessen, ja, glaube ich, gezeigt. Und man trägt das ja als Mensch irgendwie so in sich und das kann sich ja nicht so richtig im Code erstmal widerspiegeln, würde ich mal sagen.
Ja, man muss es auf jeden Fall bewusst machen, diesen Prozess. Ne? Sonst geht es halt vielleicht schief. Auch nicht zwangsläufig, aber ja.
Ja. So mal für die Zuhörer, die jetzt nicht so einen technischen Background haben, packe ich jetzt mal ein paar Buzzwords aus. KI, Machine Learning, neuronale Netze, Point of Singularity. Kannst du mal so knapp für den Laien mal die Begrifflichkeiten erklären, die vielleicht so in dem Zusammenhang relevant sind, worüber wir sprechen?
Also KI ist Forschungsfeld in der Informatik, würde ich sagen, oder vielleicht auch interdisziplinäres Forschungsfeld, gehören auch andere Disziplinen dazu. Übersetzt sich halt in künstliche Intelligenz und ist ein sehr breites Feld. Da gehört ziemlich viel dazu. Das sind also zum Beispiel Agentensysteme, also Software, die sozusagen autonom agiert, zum Beispiel. Aber eben auch viele andere Felder gehören dazu. Zum Beispiel das eingangs erwähnte Prolog, die Expertensysteme, die zählt man eigentlich auch zur KI dazu. Reasoning gehört zur KI, also sowas wie aus einer Semantik Schlüsse ziehen. Das sind KI-Teilbereiche. Ein anderer KI-Teilbereich ist das Machine Learning. Das ist das nächste Buzzword, was du genannt hattest, das Machine Learning. Ist ein kleiner Teil des großen, großen Felds der KI. Im Moment eben eins, was sehr hip ist, sage ich jetzt mal so, was ziemlich große Erfolge im Moment gezeigt hat, wo viel funktioniert, plötzlich was vorher nicht funktioniert hat. Bei Machine Learning geht es darum, dass ein Algorithmus oder ein System nicht mehr bis ins kleinste Detail programmiert wird, was genau es tun soll, also wenn X, dann Y, so eben nicht mehr, sondern ein System kriegt Beispieldaten aus der wirklichen Welt bestenfalls und soll anhand dieser Beispieldaten lernen, was es zu tun hat. Ja, also zum Beispiel, es kriegt ganz viele Bilder gezeigt, auf der einen Hälfte sind Katzen drauf, auf der anderen Seite sind Hunde und es wird immer ein Bild gezeigt und gesagt, hier, das hier ist ein Katzenbild, das hier ist ein Hundebild, das hier ist ein Katzenbild, das hier ist ein Hundebild, immer so weiter, ein paar Millionen Mal. Und am Ende kann man diesem System dann so die Idee, kann man diesem System dann Fragen stellen, wie ist dieses Bild, was ich dir gerade zeige, ist das eine Katze oder ist das ein Hund? Und das ist maschinelles Lernen. Auch jetzt als beispielhaft nur ein kleiner Teil davon, das ist das Supervised Learning. Da gibt es noch ganz viele weitere Unterfelder. Und wenn man da noch weiter reingeht, dann kommt man zum nächsten Buzzword, was du gesagt hast, das neuronale Netz. Das neuronale Netz ist eine Klasse von Algorithmen aus dem maschinellen Lernen. Und zwar eine, die sich daran orientiert, architektonisch. Die Idee ist, man baut sowas nach, was so ähnlich funktioniert wie das Gehirn. Ist natürlich viel, viel simpler. Das ist nicht wirklich ein Nachbau des Gehirns, es ist nur motiviert davon. Und das sind mathematische Abstraktionen, die biologische Prozesse nachstellen, an sie angelehnt sind. Und ist deswegen immer sehr faszinierend in der, sage ich jetzt mal, in Nachrichten oder in den Medien, weil es so bildlich aufgebaut ist. Man spricht da von Neuronen und tatsächlich von Gehirnen. Das sind Begriffe, die da in dem Bereich verwendet werden. Und das ist natürlich ganz schön in den Medien darstellbar. Letzten Endes ist es aber auch nur eine Klasse von Algorithmen, die mal bessere und mal schlechtere Ergebnisse liefern kann. So, und das letzte Buzzword, was du genannt hattest, war der Point of Singularity. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Der Point of Singularity ist meiner Meinung nach so eine Art Mythos, wo es darum geht, an welchem Moment die KIs sozusagen die Menschen ablösen. So kann man das, glaube ich, grob sagen. Also wann werden die KIs schlauer als die Menschen? Wann frisst die Revolution ihre Kinder?
Da gibt es natürlich auch ein festgelegtes Datum, oder?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn der Unix-Timestamp überläuft. Ich weiß es nicht genau.
Gibt es sonst noch Begriffe, die im Zusammenhang mit diesem Themenfeld noch relevant sind zu erwähnen?
Ja, relevant sind da natürlich viele Themen. Ich glaube, eine weitere Sache, die man jetzt häufig hört im Moment, ist immer Deep Learning. Viele Leute sprechen mich immer auf Deep Learning an, wollen wissen, macht ihr auch Deep Learning? Deep Learning ist auch so ein richtig schönes Buzzword. Deep Learning ist auch einfach nur ein neuronales Netz, was besonders groß ist. Also neuronale Netze sind eben aufgebaut nach einem bestimmten Schema. Da sind Knoten und Kanten, die miteinander verbinden. Und wenn man richtig, richtig, richtig viele Knoten hat, dann nennt man das Deep Learning. Aber von den Algorithmen her oder von den Prinzipien her ist das auch nichts anderes als neuronale Netze.
Also Deep Learning sozusagen noch näher dran an dem Gehirn.
Ja, also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, ein neuronales Netz wird mächtiger, desto mehr Knoten man benutzt oder desto mehr Layer, die Knoten sind in Layern angeordnet, desto mehr Layer man hat, desto ausdrucksstärker wird das Netzwerk. Und so ein Deep Learning Netzwerk, das ist dann eben ein Netzwerk, was nicht 2-3 Layer hat, sondern vielleicht 200-300 Layer, ist damit aber immer noch viele, viele Größenordnungen kleiner als ein Gehirn oder so. Also ein anderer Vortrag hat letztens mal gesagt, so die besten Deep Learning Networks, die man jetzt hat, die haben ungefähr die geistige Kapazität von einer Stubenfliege, wenn sie richtig gut sind. Und also davon zu sprechen, dass das jetzt irgendwie ein ausgereiftes Gehirn ist, das halte ich auch für gewagt.
Ja, wir hören ja also gerade auch in den Medien sehr viel darüber, dass sehr viele Startups sich damit schmücken, dass sie jetzt KI einsetzen. Kannst du mir mal so, also es gibt ja so verschiedene Bereiche, Medizin, Datensicherheit, Mobilität, Financial Trading, Healthcare und so weiter. Hast du mal so einfache plastische Beispiele, vielleicht auch sogar was wie um uns herum sogar so sichtbar oder nutzbar ist, wo tatsächlich eine künstliche Intelligenz aktiv ist, eingesetzt wurde?
Beispiel, wo KI eingesetzt wurde. Also KI findet große Verwendung im Moment bei Computer Vision, also beim Erkennen von Objekten auf Bildern. Das ist ein ganz großes Ding. Das ist so die Grundlage von den autonomen Autos. Ne? Das ist jetzt natürlich noch nichts, was so im Alltag angekommen ist. Computer Vision, wo man Dinge erkennen möchte, wo man sich viel von verspricht. Das, du hast es eben gesagt, im Health-Bereich ist zum Beispiel in der Medizin auf Röntgenbildern Dinge zu erkennen. Also ich habe auch während des Studiums mal an einem Projekt gearbeitet, wo es darum ging, auf Mammografien zu erkennen, ob da Brustkrebs zu erkennen ist oder nicht, ob man da irgendwie therapieren muss oder nicht. Dem Arzt quasi so ein bisschen einen Hinweis zu geben, jo, hier auf dem Bild, da sieht irgendwie was komisch aus, schau dir das mal genauer an. Das verbreitetste eigentlich, was es wirklich schon ziemlich lange gibt, was ziemlich lange schon gemacht wird, ist Handschrifterkennung oder Schrifterkennung grundsätzlich. Das, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren macht die Post das? Seit Ewigkeiten, die haben riesige Sortieranlagen, um Briefe irgendwie richtig zuzustellen, filmen jeden Brief auf einem Fließband ab, machen ein Foto davon und heute würde man sagen KI, damals hat man das, glaube ich, nicht so bezeichnet, versucht dann rauszufinden, was das für Buchstaben sind und die Adressen zuzuordnen, den Brief richtig einzusortieren, dass er nachher im richtigen Fahrzeug durch die Gegend fährt.
Naja, das ist ein interessantes Beispiel. Jetzt muss ich natürlich irgendwie ein bisschen aus der wirtschaftlichen Brille mal hinterfragen. Ich will mir jetzt mal so eine KI bauen, nehmen wir mal an, die kann so Handschrift erkennen, ne? Und im besten Fall entwickelt die sich natürlich irgendwie auch selbstständig weiter. Wie gehe ich da eigentlich vor? Also so einfach mal so, ich habe jetzt hier meinen Computer, habe irgendwie einen Umschlag, ist jetzt eine Schrift drauf oder ich habe wahrscheinlich 1000 Umschläge. Was mache ich da jetzt? Was sind so die ersten Schritte?
Ja, bei Schrifterkennung bist du eigentlich an einem ganz guten Punkt. Das ist sozusagen das Hello World der künstlichen Intelligenz. Es gibt einen bekannten Datensatz, der heißt MNIST. Und dieser Datensatz enthält Schriftzeichen, Handschriften, glaube ich sogar. Und zu diesem Datensatz gibt es eine Menge von Tutorials, wie man damit arbeiten kann, was man damit machen kann. Mit welchen verschiedenen Algorithmen man da jetzt zum Beispiel trainieren kann, um auf anderen Handschriften dann eben ein A, ein B, ein C voneinander unterscheiden zu können. Und wenn du jetzt eine Schrifterkennung programmieren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, nach MNIST zu googeln, beliebiges Machine Learning Framework noch dazu zu nehmen oder vielleicht muss es auch gar nicht ein Framework sein, sondern eine bestimmte Klasse von Algorithmen. Zum Beispiel zu sagen, ich möchte das unbedingt mit TensorFlow von Google machen oder mit PyTorch oder irgendeiner anderen Software, von der ich mal gehört habe, dass die toll sein soll. Dann schaue ich mir die Seite von denen an und gucke mir mal das MNIST-Tutorial an. Und dann kriegt man so eine Art Walkthrough dadurch, wird einem erklärt, was sind Trainingsdaten, wie werden die aufgeteilt, was muss man damit machen, damit man am Ende ein Modell hat, was einem sagen kann, ob ein Buchstabe, den man ihm gerade zeigt, ein A oder ein B ist.
Ja, also tatsächlich gar nicht so schwierig oder komplex, wie man sich das ein bisschen unter dem Begriff künstliche Intelligenz vorstellt, dass ich da jetzt erstmal Jahre forschen muss, bis ich irgendwie zum ersten Ergebnis kommen kann.
Nee, den Punkt, dass man tatsächlich forschen muss, um als sage ich jetzt mal, nicht ganz unbedarfter Laie, aber um als Interessierter dann mitarbeiten zu können, der ist eigentlich vorbei. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt im Moment ziemlich viel Leute über KI reden, weil man wirklich sehr schnell zu brauchbaren Ergebnissen kommen kann.
Okay. So, wenn wir jetzt mal auch über Moral und Ethik sprechen, so jetzt gehen wir mal ins eigentliche Thema. Mir fällt da ja als erstes Beispiel ja das Thema autonomes Fahren ein. Ich habe auch mal drüber nachgedacht und finde das ja irgendwie auch kein neues Konzept, weil Flugzeuge fliegen ja auch schon seit Jahren autonom, also ich glaube auch ziemlich lange, ich weiß jetzt nicht. Und auch im Bankenwesen ist es ja auch ein Thema, gerade wenn es um das Thema Financial Trading geht vielleicht und so weiter. Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, die Fliegerei und das Bankenwesen haben eins gemeinsam. Es werden dann Gesetze geschrieben, wenn Leichen entstehen. Wie siehst du das?
Ja, das ist ja schon ein bisschen zynisch. Aber es ist natürlich ein Kern drin, ne? Es muss irgendwie bewusst sein in der Gesellschaft, dass ein Risiko besteht, sonst handelt man nicht, sonst glaubt man ja, dass alles ganz gut läuft. Vielleicht ist das tatsächlich so, man hat bei Flugzeugen irgendwie lange gedacht, jo, das geht ja alles ganz gut, klappt ja alles, muss man sich nicht drum kümmern. Und irgendwann hat man gemerkt, dass die Teile halt dann doch ab und an mal abstürzen und dass es Probleme gibt in bestimmten Sachen. Und wenn die abstürzen, dass das auch irgendwie, ja, Konsequenzen hat, die man nicht haben will, und hat sich überlegt, was man dagegen tun kann. In die Bankenwelt habe ich jetzt nicht so großen Einblick, kann ich mir aber auch vorstellen, dass es ähnlich gelaufen ist, dass man die halt in bestimmten Bereichen erstmal hat machen lassen und dann festgestellt hat, dass eben Dinge passieren, die man, von denen man nicht möchte, dass sie passiert, und dann regulatorisch eingegriffen hat. Beim autonomen Fahren haben wir eine relativ komfortable Situation, nämlich die, dass Gesetzgeber relativ vorsichtig sind, natürlich Sorge haben, da den Trend zu verpassen, aber es sind Behörden schon da, die sich eben mit dem Verkehrssystem auseinandersetzen, und das ist jetzt nicht so ein komplett neues Feld, wie eben, weiß ich nicht, wie das bei Flugzeugen war, dass dann plötzlich ein ganz neuer Verkehrsbereich eröffnet wird, sondern Autos fahren auch jetzt schon und Autos brauchen auch jetzt schon irgendwie Zulassung, der Fahrer braucht eine Zulassung. Das heißt, die Infrastruktur, sage ich jetzt mal, die regulatorische Infrastruktur ist schon da, und die, ja, die, sage ich jetzt mal, das Bewusstsein dafür, dass man mit einem Auto auch irgendwie Mist machen kann, das ist auch schon da. Und jetzt dreht sich's halt nur um die Frage, was muss man eigentlich regulieren und wie tief muss man da eingreifen. Aber das ist da irgendwie schon, ja, dass das einfach ein Thema ist, das weiß man jetzt schon, bevor es zu vielen Leichen gekommen ist. Natürlich sind auch da schon mittlerweile einige Unfälle mit Todesfolge leider passiert. Zum Glück sind es noch nicht so viele.
Ja, ich sag mal, wenn wir über Regulierung beim Autofahren nachdenken, dann betrifft das ja nicht in erster Linie sozusagen den Computer, würde ich mal behaupten, sondern mehr oder minder das gesamte Fahrzeug oder das Fahrzeug mit dem Insassen und sozusagen den Verkehrsteilnehmern drumherum. Wenn wir jetzt mal weiterdenken und sagen, okay, wir haben jetzt autonome Fahrzeuge, die irgendwie geartet durch eine künstliche Intelligenz gesteuert werden. Also ab wann kommt der Punkt, wo wir auch tatsächlich so eine künstliche Intelligenz mal regulieren sollten? Ich habe ja letztens, haben wir auch im Vorgespräch ja schon gesprochen, kurz drüber, von Paul Niemitz, er ist Hauptberater in der Generaldirektion Justiz und Verbraucher der Europäischen Kommission und beschäftigt sich mit dem Thema Recht und Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und da gibt es ja jetzt auch ein Papierentwurf oder zumindest mal eine Idee, dass man jetzt auch ja das Thema künstliche Intelligenz mal regulieren sollte, insofern, dass es tatsächlich auch so, dass man Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit bei Design der KI beibringt. Ist das ein, also ich gehe mal davon aus, dass das ein wichtiges Thema ist, aber ich kann mir auch ehrlich gesagt auch nicht so vorstellen, wie das so passieren soll. Vor allem, wenn man dann sich mal überlegt, dass so eine KI sich dann weiterentwickelt und auch irgendwie verselbstständigt, wenn man so erstmal drüber nachdenkt. Wie siehst du das? Was müsste man da machen oder wann kommt da ein Punkt, wo man sagt, da muss es auch eine Regulierung für geben?
Also ich denke, um Regulierung im Bereich von KI werden wir nicht herumkommen. Die ist sicherlich sinnvoll aus ganz vielen Gründen. Da werde ich gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Die Frage ist immer die, was will man regulieren, was muss man regulieren und was sollte man vielleicht dann doch nicht regulieren. Also die Sachen, die du jetzt gerade angerissen hast, das waren so ein bisschen viele Themen, die so ein bisschen durcheinander gehen. Mit der Angst davor, dass sich so eine KI weiterentwickelt. Es ist zwar theoretisch möglich, Algorithmen zu bauen, die sozusagen lernfähig sind. Also dieses maschinelle Lernen, das beschäftigt sich ja mit der Thematik. Dass die sich einfach so von selber weiterentwickeln, das ist aber nicht der Fall. Also das, was man da als maschinelles Lernen bezeichnet, das ist noch wahnsinnig weit davon weg, was wir so umgangssprachlich als Lernen bezeichnen würden. Ja.
Also das, was sozusagen im Kino gezeigt wird, das werden wir alle noch nicht erleben, noch nicht lange.
Das weiß ich nicht, da möchte ich keine Prognosen zu abgeben. Aber ich glaube, jeder, der sich mit Lernen und Lehren auseinandersetzt, der weiß, dass das ein unglaublich komplexer Prozess ist und dass das auch von jedem Mensch zum Mensch unterschiedlich ist, was der lernt, wie der lernt, wie der Dinge versteht, begreift, einordnet. Also zu sagen, die maschinellen Lernverfahren, die können wirklich so lernen, wie das Menschen können, das ist sicherlich zu weit getrieben. Es gibt immer wieder kleine Teilbereiche, wo jetzt Fortschritte gemacht werden. Also sowas wie zum Beispiel das Transfer Learning, was jetzt gerade angerissen wird, wo man sagt, man trainiert ein Netz zu einem Thema und das, was man da gelernt hat, überträgt man auf ein anderes. Also die großen Erfolge gibt es jetzt dabei, dass man ein Netz zum Beispiel lernen lässt, Super Mario Land zu spielen, und das kann dann nicht nur Super Mario Land, sondern auch Space Invaders danach. Das sind im Moment, würde ich sagen, spannende Ergebnisse, aber also von dem Punkt, wo wir sagen, das ist jetzt ein neuronales Netz, das sich wirklich autonom selbst entwickelt, eigenes Wissen aneignet, davon sind wir auch noch relativ weit entfernt. Da würde ich mir keine Sorgen machen im Moment. Ja, bis wir da so weit sind, ist auch hoffentlich diese Debatte, worüber muss man sich Gedanken machen, weiter fortgeschritten, und man hat da ein besseres Verständnis davon, was man eigentlich machen sollte und was nicht. Andere Dinge, die aber tatsächlich regulatorisch, denke ich, eine wichtige Sache sind, ist eben, was tun diese Algorithmen denn eigentlich? Die eigentliche Vorstellung ist immer, und das klang ein bisschen gerade eben auch dabei raus, mit diesem selber weiterentwickeln, dass diese KI zu intelligent wird. Tatsächlich ist aber eigentlich eher, das denke ich zumindest, das Gegenteil der Fall. Die KI ist eigentlich zu dumm für die Aufgaben, die wir ihr geben. Nehmen wir mal das autonome Fahren. Das ist so ein Bereich, wo, haben wir eben schon gesagt, da sind die Regulationsbehörden relativ vorsichtig. Die Autos, die dürfen so in so einem bestimmten Bereich, kriegen die Ausnahmelizenzen, dürfen da fahren, erstmal nur auf ihren eigenen Testgeländen von den Autoherstellern und dann irgendwann auch in bestimmten ausgewiesenen Straßen im Stadtverkehr von bestimmten Städten. Und da können die ihre Daten sammeln, und mit diesen Daten können dann die Wissenschaftler neue Modelle fürs autonome Fahren entwickeln. Und jetzt schlage ich mal den Bogen zu der Thematik, mit der ich mich in meiner Promotion auseinandersetze, nämlich der Qualität der Daten und der Grundlage eben für die KI, für die maschinellen Lernverfahren. Woraus haben diese Daten denn eigentlich gelernt? Woher wissen die Autos denn eigentlich, wie sie sich zu verhalten haben? Wenn wir jetzt dieses autonome Fahren haben, wir wissen, die haben erstmal ihre Fahrdaten auf einer Teststrecke gesammelt. Dann wissen wir, auf der Teststrecke sind wahrscheinlich die Menschen, denen die begegnet sind, unter sehr kontrollierten Verhältnissen denen begegnet. Also die hatten vielleicht Warnwesten an und sind in einem gebührenden Abstand vom Auto gegangen. Das Auto ist vielleicht auch nur maximal 5 km/h gefahren oder irgendwie sowas. Das waren so die Anfänge. Dadurch sind bestimmte Daten gesammelt worden. Wenn man dann einen Algorithmus mit diesen Daten trainiert, dann wird der vielleicht in der Lage sein, Menschen in Warnweste zu erkennen. Wenn man den dann einfach so, ohne darüber weiter nachzudenken, in den Stadtverkehr lässt, dann würde der wahrscheinlich eine ganze Menge Menschen umfahren, weil die meisten im Stadtverkehr eben keine Warnweste anhaben. Also es könnte durchaus sein, wenn man solche Laborbedingungen hat und das einfach weitermacht, dass man den nicht trainiert hat, Menschen zu erkennen, sondern dass man den trainiert hat, Warnwesten zu erkennen. So, jetzt sind wir aber schon bei dem nächsten Schritt, und die Autos fahren tatsächlich in bestimmten ausgewiesenen Bereichen. Und jetzt sehen wir, dort fahren die ziemlich gut. Heißt das jetzt, dass die Autos total toll Auto fahren können? Könnte man denken. Vielleicht heißt es aber auch nur, dass sie diese drei Straßen, auf denen die fahren, in- und auswendig kennen und wissen, wie da die Verkehrssituation ist. Und jetzt muss ich den Bogen tatsächlich schlagen. Was ist denn eigentlich, wenn auf diesen Teststrecken, die werden wahrscheinlich so ein bisschen so liegen, dass da vielleicht nicht gerade ein Kindergarten liegt, ja? Und vielleicht auch keine Grundschule, sondern eben weniger frequentierte Bereiche, wo vielleicht durchaus Fußgänger unterwegs sind, Radfahrer und so weiter, aber eben möglicherweise keine Kinder, weil man die vielleicht noch ein bisschen schützen möchte. Und jetzt stellt man fest, okay, die bauen da auch keine Unfälle mehr und sagt, okay, jetzt fahren die in der ganzen Stadt. Und jetzt sind das aber Autos, die sind völlig damit überfordert, Kinder zu erkennen, weil die in ihren Testdaten noch nie Kinder drin hatten. Und plötzlich fährt so ein autonomes Auto am Kindergarten vorbei und hat 3, 4 erwischt, weil es die für Plastiktüten gehalten hat oder sonst irgendwas. Weil es einfach noch nie Trainingsdaten hatte mit Kindern. Deswegen muss man wissen, woher die Daten kommen, wie die erhoben wurden und was dieser Algorithmus überhaupt kennen kann. Der Algorithmus, das maschinelle Lernverfahren, das wird nicht von alleine auf die Idee kommen, naja, das wird auch ein Mensch sein, sondern das hat es noch nie gesehen und höchstwahrscheinlich nicht richtig darauf reagieren können. Und jetzt ist eine große Frage, erlaubt man jetzt den autonomen Autos Testdaten in der Nähe von Kindergärten zu sammeln? Muss man sich regulatorisch überlegen. Geben wir denen Freiraum, da Daten zu sammeln, weil die dann irgendwann in der Lage sein werden, eben keine Kinder zu überfahren, Kinder von Erwachsenen zu unterscheiden. Und auf dem Weg gibt es vielleicht 3, 4 Fälle, wo es daneben geht. Ist das eine Entscheidung, die man treffen kann oder nicht oder muss? Wie geht man mit sowas um?
Ich meine, da könnte man sich ja jetzt verschiedene Ansätze überlegen. Also ich könnte ja auch so ganz einfach gedacht, könnte ich auch Warnschilder hinstellen und sagen, die das Auto oder das System oder die künstliche Intelligenz, die das Auto fährt, so Achtung, hier könnten Kinder sein. So, und dementsprechend vielleicht ein Verhalten antrainieren, das könnte ich auf der Teststrecke ja auch machen. Tu jetzt etwas anderes. So. Oder keine gute Idee.
Ja, das kann man schon machen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Man muss sich halt dann auch darauf verlassen, dass das Auto richtig auf das Schild reagiert, was auch nicht zwangsläufig der Fall ist. Ne? Man kann auch überlegen, dass man vielleicht in noch einen weiteren Bereich geht und sagt, es gibt da ja noch ganz viele Ansätze beim autonomen Fahren, dass die mit Sensoren ausgestattet werden und dass vielleicht eben auch die Umgebung von den Kindergärten, die Zebrastreifen, da könnte man theoretisch auch irgendwelche Beacons reinsetzen und sagen, okay, hier ist jetzt aber, hier hältst du bitte auch für alles an, was du für eine Plastiktüte hältst. Und wenn die 10 Minuten braucht, um über die Straße vom Wind rüber gepustet zu werden, du bleibst da stehen. Auch eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Aber das muss man sich halt alles gut überlegen, wie man das macht. Auch so ein Schild, du kannst ja nicht einfach, also so ein Schild ist ja auch eine regulatorische Maßnahme. Ja. Da muss, das Straßenverkehrsamt ein neues Schild sich ausdenken, aufstellen, genehmigen. In den Fahrschulen muss das wahrscheinlich auch mitgeteilt werden, was das eigentlich für ein Schild ist. Ja.
Und da gibt es ja auch so schöne Beispiele, wenn man, da ist ja nicht nur das Kind oder die Plastiktüte oder das Auto unterwegs, sondern es gibt ja auch böse Menschen, die dann vorbeikommen und denken sich, okay, das Schild, das warnt ein autonomes Fahrzeug davor, dass hier möglicherweise Kinder sein könnten. Ja, das entferne ich jetzt mal.
Ist denkbar, ja.
Ja, aber es gibt ja auch tatsächlich andere Beispiele, wenn wir mal über das Thema diese Systeme irgendwie hacken, also nicht hacken im Sinne von, dass wir die jetzt das Auto irgendwie verändern oder sondern dass tatsächlich die Umgebung insofern verändern, dass das Auto irgendwie auch anders reagiert, wie es bisher gelernt hat.
Ja, das ist eine interessante Frage, wenn auch wieder so ein Missverständnis. Man denkt, die KIs, die sind irgendwie unfehlbar. Die umgibt so der Mythos der, ja, weiß ich nicht, der Unangreifbarkeit, der, ja, so eine Unfehlbarkeitsmythos. Der ist leider auch nicht haltbar. Diese Algorithmen sind gar nicht so besonders robust. Die lassen sich ganz gut angreifen. Es gibt sehr viele, sehr viele Research Paper, die sich eben damit auseinandersetzen, maschinelle Lernverfahren auszutricksen, also ein Modell auszutricksen, das gelernt hat, Straßenschilder zu erkennen. Und da gibt es so zum Beispiel eine Forschungsgruppe, die festgestellt hat, wenn man da bestimmte Punktmuster auf Schildern anbringt, das sieht so ein bisschen aus, als hätte man mit so einer Zahnbürste so ein bisschen Farbe da drauf gespritzt, fällt einem menschlichen Beobachter eigentlich kaum auf. Aber wenn man das geschickt macht, dann kann man Algorithmen dazu bringen, dass sie plötzlich ein Tempo 80-Schild für ein Stoppschild halten. Einfach nur mit so ein paar grünen, gelben, lilanen Punkten, die man als Beobachter gar nicht bemerkt. Und wie wenig da tatsächlich nötig ist, um so einen Algorithmus auszutricksen, das ist tatsächlich immer wieder erstaunlich. Also die sind gar nicht so robust, wie man das immer glauben möchte. Ja. Da gibt es sehr viele Angriffsmöglichkeiten, um die eben auszutricksen. Wenn man da mal so ein bisschen die Brücke zur Sicherheitstechnik, Sicherheit in der Informatik machen kann, das, was die maschinellen Lernverfahren im Moment haben, ist nicht Security by Design, sondern Security by Obscurity. Die sind nur deswegen sicher, weil keiner weiß, wie sie wirklich funktionieren. Also nicht keiner, aber es ist eben sehr schwer zu verstehen, wie sie funktionieren. Sobald man es aber verstanden hat, kann man sie sehr leicht aushebeln.
Ja, aber das Thema zu verstehen, wie so eine KI eigentlich funktioniert oder warum sie welche Entscheidung getroffen hat, wenn wir jetzt über die Regulation nochmal nachdenken, oder Regulierung, wie reguliere ich denn schlussendlich sowas? Also
wie reguliere ich sowas? Es gibt da ja verschiedene Fragestellungen. Also du hast jetzt die automatischen Entscheidungen angesprochen, für die ist es ganz wichtig, dass die nachvollziehbar sind. Also man könnte zum Beispiel fordern, dass ein Algorithmus, der eine automatische Entscheidung trifft, dass der eben in irgendeiner Form eine Erklärung dafür abgeben kann, warum er diese Entscheidung getroffen hat oder was die entscheidenden Faktoren waren.
Also wenn wir jetzt ein Beispiel nochmal vom Anfang waren, ne? Also wir haben jetzt ein neuronales Netz und wir bringen dem bei, was eine Hund und eine Katze ist. Und irgendwann mal überlassen wir diesem Netz die Entscheidung zu entscheiden, was, also wenn man dem jetzt mal irgendwie einen Hund zeigt, dass er mal sagt, was das ist. So. Aber dann kann man ja eigentlich nicht sagen, warum er etwas entschieden hat, oder doch?
Ja, das Blöde ist, im Algorithmus oder im Netz sieht man es nicht mehr an, nicht mehr ohne weiteres. Man kann es halt durch aufwendiges Reverse Engineering und Analyse der Trainingsdaten kann man das vielleicht rausfinden. Dem Netz selber ist es eben nicht mehr zu entnehmen. Das ist ein großes Problem. Es gibt ganz viele Ideen, was man machen kann. Man kann zum Beispiel sagen, zu einer Entscheidung es wird nicht nur die Entscheidung rausgegeben, sondern es wird auch eine Erklärung rausgegeben. Im Fall Hund gegen Katze zum Beispiel. Auf dem Bild ist eine Katze, weil die Ohren spitz sind. Hunde haben keine spitzen Ohren. Das wäre so eine Erklärung, die sowas rauswerfen könnte, wo man vielleicht was mit anfangen könnte. Und das wären so Ansätze. Und dann kann man natürlich sagen, naja gut, aber es gibt ja wohl schon Hunde, die spitze Ohren haben. Also das reicht ja vielleicht nicht. Und dann kommt vielleicht als Hinweis noch, naja, aber es ist irgendwie getigertes Fell. Und getigertes Fell und spitze Ohren, das haben Hunde jetzt aber wirklich nicht. Ja, und so immer weitergehen. Also, dass man vielleicht aus diesem neuronalen Netz nicht nur die Entscheidung selber, sondern eben auch noch eine Erklärung für diese Entscheidung bekommt.
Und jetzt abgesehen mal von der EU-Kommission, die jetzt ja anfängt, darüber nachzudenken, würde ich mal sagen, weil ich glaube, es gibt ja keine Regulierung, es gibt ja kein offizielles Papier, ich glaube, es gibt ja nur ein Statement vom 28. April dieses Jahres, dass man sowas machen möchte oder dass man darüber nachdenkt. Wahrscheinlich sind das ja aber auch nicht die einzigen, die darüber nachdenken, eine Regulierung einzuführen. Oder irgendwas zu tun, damit so das Thema KI jetzt nicht so ganz willkürlich bearbeitet wird in der Zukunft, vor allem wenn es jetzt im alltäglichen Leben eingesetzt wird, wie in Autos. Hast du da spannende Projekte?
Ja, also es gibt natürlich ganz viele Gruppen, die darüber nachdenken. Vor wenigen Tagen hat, ich glaube, die Stadt New York eine große Gruppe ins Leben gerufen, die sich mit autonomen Entscheidungssystemen auseinandersetzen soll und da eben Empfehlungen zu abgeben soll. Das ist so ein bisschen das Who is Who der Machine Learning, Accountability Community mit drin. Es gibt auch viele Gruppen, die sich eben zum Beispiel mit diesem Thema auseinandersetzen, was ich eben angeschnitten hatte, mit dem der Erklärbarkeit der Daten oder den Inhalten von den Daten. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen mit diesen Erklärbarkeiten von den Daten wie ein Label auf Zutaten von irgendwelchen Lebensmitteln, die man sich im Supermarkt kaufen kann. Ja? Heute ist es gang und gäbe, dass man, wenn man sich Lebensmittel im Supermarkt kauft, dass da draufsteht, was da alles drin ist. Dass da Zucker drin ist, dass da, weiß ich nicht, irgendwelche Emulgatoren drin sind, dass da E-Stoffe drin sind und so weiter. Es steht alles schön da drauf. Da steht vielleicht nicht das komplette Rezept, aber zumindest mal, weiß ich nicht, ob Nüsse drin sind oder nicht oder drin sein könnten. Dass sowas alles steht drauf, was irgendwie für, für die Verwendung des Lebensmittels dann nachher wichtig ist. Ob man es essen kann, möchte oder nicht. Das kriegt man da raus. Und das ist eine regulatorische Maßnahme. Das machen die Lebensmittelhersteller ja nicht, weil die das gerne da drauf schreiben, ne, sondern weil die dazu gezwungen wurden. Das Gleiche hat man auch bei Bauteilen, die in irgendwelchen Motoren oder in Elektrogeräten verbaut werden. Da, zu jeder Schraube gibt es dann irgendwie ein Datenblatt, wo drauf steht, die hält jetzt so und so viel Newton aus oder wenn man die so und so fest anzieht, dann reißt die durch oder keine Ahnung, damit darf man nur, weiß ich nicht, x Dinge befestigen, was weiß ich. Sowas steht da alles in diesen Datenblättern drin und auch das ist eben nicht, weil die Firmen das sich gewünscht haben, als sie mal angefangen haben, Schrauben zu produzieren, dass die gerne dazu noch viel, viel Papier ausliefern, sondern eben, weil die gemerkt haben oder ja, weil man gesellschaftlich gemerkt hat, dass wenn man Schrauben verbaut, die immer durchbrechen, weil die irgendwie falsch dimensioniert sind, dass das irgendwie doof ist. Ja, wenn dann am Ende irgendwie ein Auto auseinanderbricht oder ein Haus einstürzt, weil der Stahl irgendwie die falsche Härte hatte oder was weiß ich was. Das ist das ist eben alles regulatorisch geregelt. Und es gibt einige Gruppen, die sich damit auseinandersetzen, sowas eben auch für Datensätze zu machen, für Daten eben darzustellen, wie die erhoben sind. Ich hatte das eben schon mal bei den autonomen Fahrzeugen angedeutet, zum Beispiel die Daten, die die jetzt sammeln, die Ubers und Googles dieser Welt, haben die eigentlich Daten davon, wie das so aussieht, wenn Kinder schulfrei haben? Haben die da schon mal ein autonomes Auto fahren lassen? Ja? So über so einen Zebrastreifen, wo, weiß ich nicht, am Spielplatz, keine Ahnung. Oder ohne Zebrastreifen, einfach nur um so einen Spielplatz drumherum mal ein Auto fahren lassen. Wie viele Kinder haben da überhaupt die Straße überquert, während die da entlang gefahren sind? Ja? Wie oft sind die überhaupt in Situationen gekommen, wo das autonome Auto hätte einschreiten müssen? Ja? Also natürlich dann in dem Fall noch mit Sicherheitsfahrer, der auch hoffentlich wirklich bremst, wenn dann da ein Kind läuft. Aber zumindest mal so, dass das Auto sieht, was da los ist. Wie oft ist sowas überhaupt passiert? Wenn man dann feststellt, dass das nicht so oft ist, dann kann man davon ausgehen, dass das Machine Learning Modell am Ende eben in diesen Situationen nicht so gut reagieren kann. Ein ganz gutes Beispiel dafür, wo sowas gelaufen ist, ist in der Fahrzeugsicherheit auch. Viele Jahre lang wurden ja so Crashtests unternommen mit Crashtest-Dummies. Die wurden einfach so gemacht und man hat festgestellt, irgendwie, wie man die Autos bauen muss, damit die Insassen weniger Verletzungen haben bei Unfällen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und viele Jahre später hat man irgendwie festgestellt, dass bei Verkehrsunfällen Frauen signifikant höhere Verletzungsanfälligkeit hatten, viel, viel häufiger gestorben sind, viel, viel häufiger schwere Verletzungen hatten, viel, viel häufiger bleibende Schäden hatten und so weiter. Und man hat sich gefragt, warum ist das eigentlich so? Wir haben doch Crashtests gemacht. Das hat nichts damit zu tun, an welcher Stelle die sitzen oder so, weil der Beifahrersitz ist jetzt genauso sicher wie der Fahrersitz und die Rücksitze sind auch gut gesichert. Und hat festgestellt, dass die Crashtest-Dummies eben immer einer männlichen Physiognomie entsprochen haben. Ja? Also das waren einfach sozusagen männliche Crashtest-Dummies. Und die einfache regulatorische Maßnahme ist, naja gut, man muss eben auch weibliche Crashtest-Dummies verwenden und gucken, ob das für die genauso sicher ist. Ja? Und das hat natürlich da so Dinge ausgeglichen, Probleme ausgeglichen. Und das sind eben immer Dinge, die findet man in den Daten drin. Wenn man jetzt weiß, ich habe diese Daten nur aus, ja, in meinen Daten stecken jetzt nur Informationen von Männern drin oder nur Informationen von Erwachsenen oder nur Informationen von Rentnern oder was weiß ich was, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das maschinelle Modell nur diese Informationen widerspiegelt und nicht wirklich generalisiert auf alle Daten. Das ist eigentlich so ein Grundding der Statistik, ne? So erstes Semester haben wir es, also ohne eine vernünftige Datenbasis, ohne eine repräsentative Grundgesamtheit, ist das Ergebnis eben einfach nicht repräsentativ. Und das ist bei maschinellen Lernverfahren ganz genauso.
Kann ich mir das dann schlussendlich so vorstellen, also nehmen wir mal an, wir leben jetzt in einer Welt, wo ich mir, also wir sind ja jetzt schon bei diesem Thema, bei dem Beispiel Auto ja kleben geblieben irgendwie, dann irgendwann mal tatsächlich in den Laden gehe und mir so ein autonom fahrendes Auto kaufe und letzten Endes halt, ja, stelle ich mir gerade so ein bisschen vor wie so ein Beipackzettel von so Aspirin. Also dann gucke ich da rein und dann sehe ich tatsächlich sozusagen ein bisschen so die Zusammenstellung von dem Teil und vielleicht auch irgendwie ja so Geschichten oder was heißt Geschichten, sondern dann sehe ich auch tatsächlich in welchen Situationen wurde dieses Auto oder vielleicht auch dann schon fliegender Hubschrauber eingesetzt und tatsächlich wie hat es reagiert oder was ist dann passiert oder also oder verstehe habe ich das jetzt falsch verstanden?
Ja, also beim Autokauf würde ich den Beipackzettel vielleicht nicht erwarten, eher bei den Zulassungsstellen. Ne? Also dass sowas, also wie zum Beispiel der TÜV, dass der eben prüfen kann, naja, dieser Algorithmus, der hier drin steckt, der wurde vernünftig geprüft, ne? Der wurde vernünftig trainiert, der kann umgehen mit Tempo 30 Zonen, der kann umgehen mit Steigung, der kann umgehen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, der funktioniert auch noch bei weiß ich nicht, bei 80 Grad Motortemperatur und ist auch in der Lage, Fahrräder zu erkennen oder weiß ich nicht, macht auch keinen, also kann auch, weiß ich nicht, Schwarze von Weißen unterscheiden. Ja? Also der ist ja auch eine Möglichkeit, dass man den nur trainiert hat mit hellhäutigen Passanten und ja, leider die anderen nicht erkennt. Ja? Und das möchte man ja auch nicht.
Aber wie kann ich denn, also okay, so eine Zulassungsstelle hat dann tatsächlich diesen Beipackzettel so und guckt das alles nach. Wenn ich heute mal zum TÜV gehe und dann eine Abgaskontrolle mache, dann können die das tatsächlich nachmessen. Da könnten sie es ja erstmal nur nachlesen. So, und wie sieht das dann aus? Also wie kann ich tatsächlich validieren, dass das auch so ist, was da draufsteht? Oder ist das am Schluss doch irgendwie so eine Art Vertrauen, was man dann einem Hersteller geben muss?
Ja, ist schwierig. Das ist tatsächlich ein Forschungsbereich, wo man noch ziemlich am Anfang steht. Also im Moment würde ich sagen, eine gewisse Form von Vertrauen gehört natürlich dazu. Wobei das natürlich aber auch bedeutet, dass man an vielen Stellen kontrollieren muss. Man muss vielleicht auch die Datenerhebung mit kontrollieren. Man muss vielleicht auch als Staat oder als, weiß ich nicht, als Bereich, in dem zugelassen wird, dafür sorgen, dass Daten erhoben werden, also selber Daten erheben und mit diesen Modelldaten machen. Man muss selber vielleicht Testfahrten machen, seine eigenen Teststrecken haben, die dieses autonome Auto noch nie gesehen hat, ja, und gucken, ob es da fahren kann. Es ist ja immer so, dass man bei diesen maschinellen Lernverfahren eine Generalisierung möchte. Man will ihnen ja nicht alles zeigen, die ganze Welt und jede erdenkliche Situation zeigen, sondern man möchte den kleinen Ausschnitt zeigen und will dann, dass die generalisiert sich ja eben in anderen unbekannten Situationen auch zurechtfinden. Und testen, ob das funktioniert, kann man eben nur, indem man diese Algorithmen dann unbekannten Situationen aussetzt oder eben Situationen, von denen man glaubt, dass die relevant sind. Ähnlich wie der Crash-Test-Dummy. Ne? Also da werden ja auch Tests gemacht, dann in den Zulassungsstellen geschieht das ja, schätze ich auch, dass die da ihre eigenen Crash-Tests durchführen und sich nicht darauf verlassen, dass der Hersteller gesagt hat, nö, beim Crash-Test war alles in Ordnung, sondern die werden das auch selber nochmal nachbauen. Ja, und das müsste man dann für KI eben ähnlich auch machen. Ist natürlich unglaublich aufwendig, weil jede KI sich wieder unterscheidet und man da schon eine Menge Know-how für braucht.
Ist auch irgendwie so eine Komplexität. Also ich kann dem folgen, aber sich das mal vorzustellen, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Passend dazu auch jetzt nochmal so auch zu dem Thema Moral nochmal zu kommen. Also Mercedes-Benz hat tatsächlich jetzt mal gesagt, so okay, unsere autonomen Fahrzeuge oder die mit einem autonomen System jetzt verbaut sind, die werden zum Gunsten des Insassen fahren. Es gibt ja vom MIT, glaube ich, hast du ja auch in einem deiner Vorträge mal gezeigt, dass das Moral Machine Projekt. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, also so ein Beispiel, dass jetzt irgendwie Kinder über einen Zebrastreifen fahren, da habe ich ja, naja, da könnte man sagen, da hat man ja eine relativ homogene Fläche, also ganz viele kleine Kinder halt. Und das Auto ist trainiert, dann anzuhalten. Aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass irgendwie das Auto auf der Fifth Avenue in New York fährt und dann diese Kinder und dann vielleicht auch noch irgendwie einen alten Opa und dann noch irgendwie jemand im Rollstuhl und dann noch ein Hund. Und dann noch der Aussage dazu von Mercedes-Benz, okay, wir fahren zugunsten des Insassen. Wie kann das denn überhaupt reguliert werden? Ist ein komplexes Thema. Wahrscheinlich finden wir auch, glaube ich, auch nicht so eine finale Antwort. Und dass so ein Verhalten von so einem Auto dann laut The Moral Machine, ich habe mir das ja auch mal durchgeklickt, dass es super schwierig ist, da zu entscheiden. Aber das dann noch zu regulieren, gibt es da eine Antwort? Hast du eine Vorstellung?
Also, das Ganze spielt natürlich auf ein, sag ich jetzt mal mehr oder weniger ein Gedankenexperiment an, diese Moral Machine, das ist das Lorry-Problem. Zunächst mal ein kleiner Einwurf. Ich weiß gar nicht mehr, ob es tatsächlich Mercedes-Benz war, die das gesagt haben, oder ein anderer Autohersteller.
Das kann ich gleich nochmal nachsprechen. Ich gucke nochmal nach.
Genau,
Toyota hat ja gesagt, das war Porsche. Nein, keine Ahnung.
Ja, Quatsch. Wie auch immer. Es gibt Autohersteller, die vielleicht auch gar nicht als offizielle Pressemitteilung, sondern vielleicht auch nur irgendwelche Mitarbeiter, die das geäußert haben. Wie auch immer. Also, das Lorry-Problem, auf das diese ganze Geschichte anspielt, das ist, da geht es darum, angenommen, man hat ein Fahrzeug, das bewegt sich auf einer Strecke und es gibt einen Defekt. Das heißt, das Fahrzeug kann nicht mehr anhalten, sondern es kann einfach nur noch entscheiden, welchen Weg es fährt. Und jetzt ist aber die blöde Situation, dass egal welchen Weg es fährt, es wird was Blödes passieren. Zum Beispiel in dem einen Weg, der eine Weg ist halt gegen eine Mauer fahren und der Insasse ist wahrscheinlich tot, oder der andere ist geradeaus auf der Straße bleiben und da ist aber ein süßes Kätzchen überfahren worden. Dieses Dilemma, wer kriegt jetzt eben quasi die, ja, wer wird von diesem Fahrzeug eben getötet sozusagen. Dieser Algorithmus muss das dann entscheiden. Was tut dieses autonome Fahrzeug? Also den Insassen oder eben Menschen auf der Straße, im Straßenverkehr oder wenn es die Wahl hat, möglicherweise auch welche Menschen im Straßenverkehr. Lieber den Arzt im Einsatz oder vielleicht dann doch lieber die drei Schulkinder oder den Geschäftsmann oder weiß ich nicht, wen noch. wer da noch so alles unterwegs ist. Aber irgendjemand muss dran glauben und das Auto kann sich nur überlegen oder das Fahrzeug kann sich nur überlegen, wer dran glauben muss. Das im Zusammenhang natürlich mit diesen Aussagen von Autoherstellern, dass sie sagen, naja, wir schützen eben immer die Leute, die im Auto sitzen. Das ist nachvollziehbar, weil das für die eben, ja, das sind deren Kunden, die haben für das Auto bezahlt und die möchten gerne natürlich auch ihren Kunden vermitteln, dass die in dem Auto sicher sind, ja, und sagen, okay, wenn irgendwas schief geht, ihr seid sicher. Vielleicht passiert jemand anders was, aber euch passiert nichts.
Eigentlich wäre es dann ja fair zu sagen, okay, du bist sicher und im besten oder schlimmsten Fall passiert, keine Ahnung, dem Kind was. Ne? Und nicht dem Rollstuhlfahrer oder dem Arzt im Einsatz.
Ja, also dieses Lorry-Problem, das ist natürlich irgendwie so ein, weiß ich nicht, das ist jetzt auch kein neues philosophisches Problem. Da wird seit vielen, vielen Jahren drüber diskutiert und ich denke, so eine richtige Entscheidung, also es gibt kein richtig in dem Moment, wo man sagen kann, okay, hier sterben jetzt Leute, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt die Entscheidung, die man treffen muss. Als Mensch kommt man natürlich auch in diese Situation, solche Entscheidungen im Straßenverkehr unter Umständen treffen zu müssen, aber man wird sich ja keinen rationalen Plan mehr dazu machen. Und da ist der Unterschied zur Maschine eben, die ihren rationalen Plan eben hat, ne, als in ihrem Algorithmus, in ihrem Modell ist der Plan enthalten, als zum Beispiel eine Business Rule, also eine Regel der Hersteller, die sagt, schütze den Insassen, koste es, was es wolle. Oder, trifft die Entscheidung, wo die wenigsten Menschen bei sterben, oder trifft die Entscheidung, wo, der niedrigste Sachschaden entsteht. Das wäre ja auch eine Regel, die man da verankern könnte. Aber solche Regeln stecken eben in den maschinellen Lernmodellen drin. Unter Umständen antrainiert, unter Umständen aber eben auch fest vorgegeben. Und dann wird so ein System eben Entscheidungen treffen.
Und das wäre dann tatsächlich auch sowas, was dann, wenn man über so eine Regulierung nachdenkt, ja, da irgendwie auch in irgendeiner Art und Weise festgeschrieben wäre. Oder, also festgeschrieben wahrscheinlich auch nicht, weil es so komplex ist, aber zumindest mal einen Rahmen gibt.
Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Thema für Juristen. Also selbst wenn da jetzt keine Regulierung stattfindet, ist natürlich die Frage, wenn so eine Maschine eine Entscheidung trifft und es kommt jemand dabei zu Schaden, wer hat denn dann eigentlich Schuld?
Ja, das wäre auch meine Anschlussfrage. Erinnert mich ein bisschen so, es gab ja, die NASA hat ja mal auf Google den Apollo Source Code irgendeiner Apollo-Mondlandung online gestellt und es gab da mal irgendwo mal einen Ausschnitt davon, wo der Programmierer die Mondlandung mit einer If-Else-Schleife mal durchexistiert hat. Also das ist auch tatsächlich der Originalcode. Und ich glaube, sozusagen der Schlusskommentar, weil irgendwann mal gingen mir ja schon alle Ideen aus, was irgendwie so alles schief laufen könnte, war einfach nur I hope, I hope, I hope. Und das dann halt bei 300.000 Kilometern weiter Entfernung. Aber wer ist denn eigentlich schuld, wenn jetzt ein Automobilhersteller sagt, wir fahren zugunsten des Insassen und das wird einer KI so beigebracht?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wenn das tatsächlich so umgesetzt wird, dann würde ich sagen, in dem Fall kann man schon sagen, dass da auch ist jetzt meine Einschätzung, ich bin ja kein Jurist, ne, aber ich würde vermuten, dass man dann da auch den Autohersteller durchaus für belangen könnte. Das weiß ich aber nicht. Meine Vermutung ist, oder meine Sicht auf die Dinge ist, dass es im Moment oder bis auf Weiteres erstmal so laufen wird, wie das auch bei den Fahrzeugen von Tesla ist, bitte immer am Steuer sitzen bleiben, Hände am Lenkrad lassen, dass man solche Disclaimer kriegt. Du als Fahrer bist auch dann noch verantwortlich, wenn das Auto im vollen Automatikmodus unterwegs ist und alles selbstständig macht. Und wenn es nicht mehr weiter weiß, dann übergibt es halt die Steuerung zurück an dich. Und das dass man so eben als Autohersteller zumindest versucht, die Verantwortung auf den Fahrer zurückzugeben auch. Das ja, ist ein bisschen problematisch, weil natürlich in dem Moment, in dem so eine KI, von der man dann sagt, die kann 1000-mal besser fahren als jeder Mensch, in dem Moment, in dem sie die sagt, ich weiß nicht mehr, mach du, hat der Mensch dann noch irgendwie so eine Schrecksekunde Zeit und dann ist es wahrscheinlich auch eh schon zu spät, um überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Also das ist, halte ich auch für fragwürdig. Ich schätze aber, dass das nach wie vor so gemacht werden wird, auch bis auf Weiteres. Und dass dann eben der Fahrer, der Nicht-Fahrer vielleicht eher, dann derjenige ist, der dafür gerade steht, dass das Auto einen Fehler gemacht hat oder dass das Auto mit der Situation nicht zurechtgekommen ist. Das ist ein bisschen schwierig, weil man natürlich auch, um gut Auto fahren zu können, gut reagieren zu können, braucht man auch Fahrpraxis. Und wenn man die ganze Zeit nur mit einem autonomen Auto unterwegs ist, wird man diese Fahrpraxis wahrscheinlich nicht so gut behalten können, wie wenn man tatsächlich selber fährt. Von daher eine ganze Menge Dinge, die da ein bisschen fragwürdig sind und die geklärt werden müssen. Das sind, denke ich, auch regulatorische Eingriffe, die da nötig sind. Da sind Gesetze für nötig, da sind Vorstellungen für nötig in der Gesellschaft, wie sowas laufen soll. Was ist denn eigentlich fair? Ist das fair, dass der Autohersteller dafür belangt wird, wenn das Auto irgendwie eine blöde Entscheidung getroffen hat? Ist das fair, dass der Fahrer, der eigentlich gar keine Chance hatte, irgendwas zu machen, dass der belangt wird? Kann man in der Situation überhaupt noch wirklich von Schuld sprechen? Und wenn man nicht mehr von Schuld sprechen kann, was macht man denn dann? Was ist denn dann mit demjenigen, der, weiß ich nicht, der irgendwie gerade, dessen Fahrrad gerade vom Auto erfasst wurde oder sowas, oder dem gerade irgendjemand reingefahren ist, wer steht denn dafür gerade? Ja, das sind ungeklärte Sachen und das wird sicherlich eine ganze Menge von Leuten noch ziemlich lange beschäftigen.
Und jetzt auch mal ein ganz anderes Thema. Wir haben jetzt viel über das Thema Auto und Autofahren gesprochen. Du hast ja in einem deiner Vorträge mal das Beispiel von diesem Kompass-Projekt oder Kompass-System beigebracht. Es ist, wie ich es verstanden habe, ein Machine Learning-System, das hilft Richter beim Festlegen einer Kaution. Wird in den USA eingesetzt, vermutlich. Hier gibt es ja keine Kaution. Wo sind da die Probleme?
Ja, Kompass ist ein maschinelles Lernverfahren oder ein System, das aus einem maschinellen Lernverfahren, dem ein maschinelles Lernverfahren zugrunde liegt, so sagt jedenfalls der Hersteller. Wird an amerikanischen Gerichten eingesetzt, um eben festzulegen, wie du sagst, welche Kaution jemand zu zahlen hat, um vor der Verhandlung auf freien Fuß gelassen zu werden. Das ist insofern relevant, als dass Statistiken zeigen, dass wir Kaution stellen konnte und mit Kaution auf freien Fuß gekommen ist, dass der eine deutlich höhere Chance hat, nachher freigesprochen zu werden oder eben niedrigere Strafen zu kriegen, als Leute, die Kaution eben nicht stellen konnten. Und die Festlegung dieser Kaution, wie hoch die ist, sind das jetzt $500, sind das $5,000, sind das $500,000, das entscheidet eben ein Richter, anhand zum Beispiel der kriminellen Vergangenheit oder wie auch immer. Und in diesem wie auch immer ist eben auch noch drin ein System, das ist eben dieses Kompass, das eine Empfehlung ausspricht. Und zu dieser Empfehlung kommt es eben auch, indem es Informationen ähnlich wie eine Schufa für die Kreditwürdigkeit Auskünfte gibt die eben Auskünfte über die Kautionswürdigkeit einer Person. Und ist natürlich ein ungleich härteres Feld. Und da haben Bürgerrechtsorganisationen festgestellt, dass dieses System, Kompass, bei schwarzen Mitbürgern signifikant höhere Kautionen vorschlägt als bei Weißen. Und sind eben natürlich auch da der Meinung, dass das ein sogenannter Racial Bias ist, also dass dieses maschinelle Lernverfahren dort Vorurteile hat. Und das ist ein Problem, vor allem für die Leute, die dann eben höhere Kautionen stellen müssen und dann gegebenenfalls länger in den Knast wandern und so weiter.
Wenn man dann nochmal so zurück auf die Regulierung kommt. Das betrifft ja so ein bisschen das Thema Rechtsstaatlichkeit dann schlussendlich, dass auch die Themen ja in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer, festgehalten werden. Wie, also würde da so ein Labeling-System, so ein Data-Labeling-System helfen? Oder?
Ich denke schon. Also das würde natürlich das Problem nicht lösen, aber es würde auf jeden Fall eine Sichtbarkeit schaffen und erklären können, wie zum Beispiel diese Kaution über, also wie sind wie ist dieses Modell zustande gekommen? Wenn man, also ich kenne mich jetzt mit dem amerikanischen Rechtssystem nicht besonders gut aus und auch nicht besonders gut mit den Situationen in den Gefängnissen und den Kriminalstatistiken. Aus den Nachrichten hört man immer wieder, es ist dort signifikant so, dass Schwarze eben viel mehr in Gefängnissen sitzen, längere Haftstrafen haben und so weiter. Dieses Verhalten, was dieses Kautionssystem da an sich zeigt, das sieht von außen betrachtet ein bisschen aus wie eine sogenannte Feedback Loop. Also das System hat gelernt, dass es vielleicht nur mit Daten gefüttert worden von Leuten, die ins Gefängnis gekommen sind. Und da sind dann eben mehr Schwarze als Weiße. Und vielleicht schließt das System daraus, dass Schwarze eher ins Gefängnis gehören oder höhere Kautionen brauchen, verdient haben als Weiße. Vielleicht war es auch vorher schon so, dass also vielleicht ist das System auch trainiert worden mit dem mit den Entscheidungen, die Richter bisher getroffen haben. Ne? Was haben ist davon ausgegangen, die Richter haben das schon alles richtig gemacht. Und vielleicht war es auch vorher schon so, dass Richter signifikant bei Schwarzen höhere Kautionen veranschlagt haben als bei Weißen und der Algorithmus das einfach ungeprüft übernommen hat. Und das hat ist vorher vielleicht einfach nur nicht aufgefallen. Ja, aber jetzt, wo man ein System hat, in dem man in das man Daten reinstecken kann, man kriegt sofort eine Antwort, merkt man es halt, dass es diesen Bias gibt. Wenn man wüsste, was in einem Algorithmus drinsteckt, welche Daten da reingeflossen sind und wie es damit umgeht, dann könnte man dazu bessere Schlüsse machen, abgeben, sagen, okay, dieses System kommt zu den und den Schlüssen, weil es eben ja nur diesen Ausschnitt der Welt kennt.
Okay. Ja, also wir haben schon viele Themen behandelt. Es gibt aber auch noch sehr, 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 sehr viele Themen. Ich habe noch einige auf meinem Zettel. Ich würde mal aber gerne so ein bisschen zum Abschluss. Und ich weiß, das ist schwierig, einen Blick in die Zukunft, in diese Glaskugel wagen. Ich habe mal vor einiger Zeit mal den Blogpost von Tim Urban, dem Wait But Why Blogger, gelesen. Der Titel war Artificial Intelligence Revolution. Und der Autor, der Tim, der hat dann eine schöne Grafik gezeigt, also malte immer so schöne Comics, dass wir Menschen ja eigentlich nur linear aus der Vergangenheit und jetzt in die Zukunft prognostizieren können und dass das eigentlich aber sehr davon abweicht, wie sich Dinge eigentlich gerade auch so im Digitalisierungszeitalter entwickeln. So, jetzt könnte ich dich auf der einen Seite fragen, was ist deine Meinung dazu? Aber das würde bedeuten, dass du exponentiell denken kannst. Da du aber Mensch bist, gehe ich nicht davon aus. Klär mich auf. Aber wie sieht denn aus deiner Sicht so, was sind denn die nächsten Schritte? Also wenn man jetzt so ein bisschen linearer in die Zukunft guckt und wir haben ja viel darüber geredet, was gerade so passiert, was so in der Vergangenheit passiert ist. Was ist gerade so die Entwicklung? Woran forscht man jetzt oder bald? Was ist interessant? Und und wann haben wir die perfekte KI-Welt?
Die perfekte KI-Welt ist natürlich eine gute Frage, was man sich darunter überhaupt vorstellt. Ich glaube, die perfekte KI-Welt ist gar nicht so richtig die Frage. Ne? Also ich glaube nicht, dass Technologie die Welt perfekter machen wird, in dem Sinne, dass das der Schlüssel sein wird oder sowas, der Stein der Weisen, der uns da fehlt. Ich glaube, dass da gesellschaftliche Prozesse eine sehr viel größere Rolle spielen. Und natürlich spielt Technologie da eine Rolle. Der entscheidende Faktor ist es aber wahrscheinlich nicht. Es gibt so aus der Aufklärung so die Theorie, dass gesellschaftlicher Fortschritt und technologischer Fortschritt, dass die Hand in Hand gehen. Ich schätze, dass man da für sorgen muss, dass die Hand in Hand gehen. Also dass nicht der eine, also dass nicht der technologische Fortschritt dem gesellschaftlichen Fortschritt, der gesellschaftlichen Weiterentwicklung enteilt, sondern dass die halt wirklich, vielleicht nicht im Gleichschritt, aber zumindest irgendwie mit Blick aufeinander auf Augenhöhe sich weiterentwickeln können und sich eben gegenseitig unterstützen können. Und das, ich glaube, der wichtigste Schritt, um zu sagen, wir müssen, um dahin zu kommen, ist der, dass dass man als Technologe, als Ingenieur, als Informatiker oder sonst wie gearteter Forscher die Idee ablegt, dass man sich von diesem gesellschaftlichen Ding trennen kann. Dass man sagt, okay, wir müssen das im Auge behalten, wir müssen wissen, wohin wir damit wollen. Und dass man diese Idee ablegt, dass Normen, dass Regulationen, dass die ein grundsätzliches Hindernis sind, können eben auch einfach einen ganz wesentlichen Impuls liefern. Und die können ganz unglaublich wichtig sein für die Entwicklung, damit die in die richtige Richtung läuft. Die zweite Frage oder eigentlich die erste Frage, die du gestellt hattest, war aber eigentlich das, woran forscht man gerade? Das ist schwer zu beantworten. Also ich habe vor ein paar Tagen so eine Infografik gesehen mit der Menge der Paper, die auf ArcSIF, das ist so eine Webseite, wo man Research Paper hochladen kann, die da hochgeladen werden zum Thema Machine Learning. Und da ist es tatsächlich so, dass, ich weiß es nicht, ich weiß die konkreten Zahlen nicht mehr, aber dass es so eine exponentielle Wachstumskurve im Moment gibt und jetzt in den letzten 2 Jahren so viele Paper veröffentlicht wurden wie in den 20 Jahren davor oder sowas. Also da passiert im Moment ziemlich viel. Von daher zu sagen, woran wird jetzt geforscht? Keine Ahnung, an allem eigentlich. Aber es sind immer noch ziemliche Grundlagen, viele Grundlagen, die da gemacht werden und natürlich langsam eben auch breitere Themen. Soweit, dass man sagt, wir sind bei dieser General AI, dieser generellen künstlichen Intelligenz, die alle Dinge kann und sich selber weiterentwickelt und sowas. Das sehe ich bis auf Weiteres noch nicht. Ja. Und im Moment ist es eben immer noch so, dass man Anwendungsfälle findet, in denen Systeme funktionieren und dabei ist, die so gut zu machen, dass ein spezielles System für einen speziellen Anwendungsfall ähnlich gut arbeitet wie ein Mensch.
Okay. Ja, was ich mitnehme ist, die KI, die hat oder das neuronale Netz, das gerade sozusagen auf den Straßen fährt, ist irgendwie insektengroß. Wir müssen keine Angst mehr haben, dass wir in ein paar Jahren uns irgendwelche Computer angreifen. Wobei, das weiß man auch alles nicht, aber vorerst gehe ich mal davon aus, dass es nicht passiert. Roland, ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal miteinander reden müssen. Und wer mehr über Roland erfahren möchte, dem kann ich sein Public Profile auf Twitter verraten. Das ist nämlich @rjtg_. Und darüber kann man auch den Roland erreichen. Es sei denn, Roland hat noch eine andere spannende Idee, wie man das tun kann.
Ich glaube, das ist sicherlich der einfachste Weg.
Ja. Genau. Und ja, vielen Dank, Roland. Und
ja, gerne. Danke.
Und vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören.